Ich war mal in Berlin. Ich war auch mal im Bundestag. Hat jemand vielleicht gedacht, das ist doch noch nichts Besonderes? Ich war schon mal hinter den Türen, die sonst immer zu sind, wo man mal tatsächlich die Politiker alle trifft. 2001 konnte ich mit der IHK mal einen Know-how-Transfer machen, wo Leute eingeladen wurden, mal Politik so hautnah kennenzulernen. Dann durfte man mit einem Abgeordneten eine ganze Woche verbringen, in allen Ausschüssen, überall. Und als ich über Begegnungen dachte, dachte ich, das ist vielleicht eine, mit der könnte ich ja mal angeben. Aber Gerhard Schröder, noch Kanzler, den traf man da dann einfach, den man sonst nur im Fernsehen sieht oder auf Staatsbesuchen. Und einen Abend fand ich ganz besonders, für mich zumindest besonders, so einen Abend, da war der damalige Außenminister. Weiß noch jemand, wer das gewesen ist? Joschka Fischer war das. Und ich fand, das war eine ganz tolle Persönlichkeit, also zumindest mich hat es begeistert. Und ich habe dann viel über die Grünen nachgedacht und ich habe viel über Politik nachgedacht, weil diese Woche so ein prägendes Erlebnis war, wenn man so Menschen trifft, die man sonst vielleicht nicht trifft und die auch so ein Charisma haben. Heute geht es auch um Begegnungen. Eigentlich habe ich vor, das ganze Jahr mal über so Begegnungen zu sprechen. Das heißt, wenn ich noch öfter hier bei euch bin, werden wir immer mal gucken, was so Begegnungen sind, die uns vielleicht verändern, die uns ansprechen. Heute geht es um die Hochzeit zu Kanaan. Ich war ja froh, dass ich nicht nächste Woche komme, wenn Muttertag ist, weil so wie Jesus hier mit seiner Mutter gesprochen hat, das dürften wir nicht durchgehen lassen. Habt ihr das gehört in dem Text und nochmal bewusst gelesen, dass er sie plötzlich als Luther schreibt, sogar als Weib dann anspricht? Was war hier passiert? Sie waren auf einer Hochzeit. Zuerst steht nur, die Mutter ist eingeladen und dann lesen wir, Jesus ist dabei und die Jünger auch noch. Das war zu der damaligen Zeit schon so ganz üblich, dass wenn man gefeiert hat, zwar schon Leute eingeladen hat, aber es gut sein könnte, dass immer noch mal ein paar dazugekommen sind, die dabei waren, die mitgereist waren, die zur Familie, zu Freunden gehörten. Und so ist so eine große Gruppe hier in Kanaan entstanden. Und auf einmal lesen wir oder hört die Mutter Jesu, dass kein Wein mehr da ist. Und sie spricht dann Jesus an und sagt ihm, sie haben keinen Wein mehr. Diesen Dialog könnte man auch gut in einem Kommunikationsseminar, glaube ich, nehmen. Weil man sagt, wieso sagt ihr jetzt, wir haben keinen Wein mehr? Was würde man denn darauf antworten können? Okay. Oder wir hatten ja schon genug. Oder was noch?
Danke, ich weiß es eigentlich schon.
Oder ich weiß es schon, weil ich auch schon nichts mehr kriege. Also ein ganz kurzer Dialog hier, von dem wir ja gar nicht wissen, was da alles so drumherum passiert ist. Aber wir schauen hier in diese Begegnung, wo Jesus mit seiner Mutter dann zusammen ist und sie ihm sagt plötzlich, es ist kein Wein mehr da. Und Jesus dann so barsch reagiert und sagt, es ist nicht deine Sache, so habe ich es hier aufgeschrieben, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hätte sie nicht erwartet, dass er jetzt was zum Wein sagt? Hätten das nicht alle anderen auch erwartet? Hat diese Aussage, es ist kein Wein da, nicht impliziert, kümmere dich mal drum? Wahrscheinlich ja. Und wahrscheinlich war es tatsächlich auch so, dass die Mutter Jesu genau das wusste, dass etwas Besonderes passieren wird, wenn sie ihrem Sohn das sagt. Die drumherum, die Menschen, ich glaube, die haben sich gewundert. Man weiß ja jetzt nicht so viel, das können wir nur mutmaßen, wie Jesus plötzlich so ganz anders reagiert und sagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Und als ich das gelesen habe, muss man schon drüber nachdenken, warum ist das in dieser Situation so wichtig, dass Jesus hier anfängt, sein Handeln eben auf der Welt, sein göttliches Handeln zu zeigen und darin deutlich zu machen, es gibt hier tatsächlich eine Hauptrolle, die hat Jesus, und es gibt eine Nebenrolle, das ist die Mutter Jesu hier. Und die Mutter und die Maria, wie sie dann jetzt ja bis heute auch in Kirchen auch verehrt wird, bekommt hier einen ganz anderen Platz oder eine ganz andere Rolle, als sie vielleicht vorher hatte. Dadurch, dass sie Jesus so direkt angesprochen hat, hätte man sagen können, jetzt mach doch das einfach. Und dann hätte man wahrscheinlich später davon abgeleitet, dass sie dieses göttliche Handeln steuert und fordert. es ist kein Wein mehr da. Sie sagt das ja nur als Aussage, aber sie fordert damit Jesus heraus, weil sie ganz genau weiß, wer er ist und wahrscheinlich auch vermutet hat, dass was Großes passieren kann. Aber für die Menschen drumherum sagt Jesus, nein, Weib, also du als Person und wahrscheinlich auch jede andere Person hat mir gar nichts zu sagen, denn es gibt einen anderen, es gibt den Vater im Himmel, der mir sagen kann, wann meine Zeit da ist. Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Er sagt auch nicht, wessen Sache es ist, aber er wird später das nochmal auflösen. Maria wusste wahrscheinlich, dass was passiert, was Großes. Woher konnte sie das wissen? Hat sie vielleicht geahnt, weil die Situation nichts anderes hervorgebracht hätte? Was hätte denn passieren sollen? Hätte Jesus sagen sollen, kommt Jünger, wir laufen nochmal los. Es war so ein halber Tagesmarsch von dem, wo sie hergekommen sind. Wir holen noch was. Das hat sie ja nicht wirklich gedacht. Also muss sie ja irgendein Wunder vermutet haben. Und man macht hier deutlich, dass Maria tatsächlich geahnt hat, wie dieses göttliche Wesen, was Jesus ja war und was nicht alle so wahrgenommen haben, schon an Möglichkeiten hat. Aber Jesus sagt ihr, es liegt nicht an dir. Es ist vielmehr nicht deine Sache, sich darum zu kümmern. Sondern ich bin auf dieser Welt, weil ein anderer einen Plan dafür hat. Und diese Begegnung verändert sich hier plötzlich in dem Miteinander, aber Maria reagiert ja jetzt auch ganz anders drauf. Da kommen wir gleich noch zu. Also hier haben wir plötzlich eine Situation, die eigentlich gar nicht so zusammenpasst, die gar nicht so harmonisch funktioniert. Und doch nimmt sie uns am Anfang dieses Johanneskapitel gut mit rein, in wie Begegnungen tatsächlich funktionieren. Dass wir tatsächlich manchmal was erwarten, das gar nicht formulieren, sondern in anderen verklausulierten Sätzen vielleicht sagen. Und Jesus macht hier deutlich, nein, ich bin auf dieser Welt und auf diese Erde gekommen, um was anderes zu machen. Rudolf Bultmann, ein evangelischer Theologe, hat das mal dann so theologisch zusammengefasst, finde ich ganz gut ausgedruckt. Das Geschehen der Offenbarung, also dass Jesus deutlich wird, ich bin jetzt auf dieser Erde und ich bin Teil Gottes, diese Offenbarung ist unabhängig von menschlichen Wünschen und wird nicht durch menschliche Bitten erzwungen. Es ereignet sich dann und so, wie Gott es will und übertrifft dann alles menschliche Erwarten. Also das göttliche Handeln ist nicht das, was wir erzwingen können, was wir uns in so einer Begegnung vielleicht einfach mal wünschen, sondern es ist ein Plan, der dahinter steckt. Das, wenn Gott uns begegnet, passiert nicht zufällig, nicht weil es gerade nur nötig ist, sondern weil es einen Plan hat. Und das macht diese Hochzeit zu Kanaan ganz gut deutlich. Auch wenn es in dem Moment ja einen Engpass gegeben hat bei dem Wein und Jesus tatsächlich auch, kommen wir gleich noch zu, wie er darauf reagiert, so macht er deutlich, ihr seid alle ein Teil dieses großen Planes. Und die Begegnung mit mir und auch das, was die Maria von Jesus schon ahnte, gehört zu einem viel größeren Plan. Aber schauen wir uns das Wunder mal an. Das Wunder heißt ja, wir brauchen mehr Wein. Zunächst einmal ist das auf einer Feier schon schade, wenn irgendwas ausgeht, was man so braucht. Und was passiert, ist ja tatsächlich ein großes Wunder. Denn habt ihr gehört, wie viel Wein Jesus da gemacht hat? Hat jemand mitgerechnet? Ja, genau, rund 600 Liter Wein. Und es war guter Wein. Ich vermute, Primitivo könnte es gewesen sein. Weil der Koster, der das kostet, sagt, wow, das ist aber ganz untypisch, dass jetzt am Ende oder schon mitten in der Feier, wir wissen gar nicht, zu welcher Stunde das war, plötzlich so guter Wein kommt. Und er weiß ja auch gar nicht, wie der entstanden ist. Wo haben die den hergeholt? Vom Nachbarn, von irgendjemandem? Nee, er ist aus Wasser gemacht worden. Aus diesen Steinkrügen, die man sonst für Waschungen nimmt, wurde plötzlich Wein. 600 Liter. Und dann ist eigentlich doch alles gut. Aber es geht in dieser Geschichte nicht um diesen Wein. Es ist ja eigentlich eine Nebensache. Wir brauchen Wein, ist der Auslöser dafür, dass ein Defizit da ist. Und wenn Jesus da ist, passiert etwas viel Größeres, was wir gerade hier gelesen haben, was unerwartet ist. Und das ist das Tolle daran, eigentlich würde man sagen, wir brauchen jetzt ein Wunder. Weil der Wein war nicht mal eben so zu besorgen. Da fuhr man ja nicht zu einer Tankstelle wie heute und holte noch mal irgendwas. Oder zum Laden, der vielleicht wie in Amerika 24 Stunden auf hat. Nein, wir brauchten nicht Wein, sondern wir brauchen ein Wunder. Und das Wunder ist tatsächlich so, dass die Menschen sich danach sehnen, wahrscheinlich auch so ein Wunder zu erleben. Vielleicht hätte man rumgefragt, ob sie es formuliert hätten, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Situation oder die Frage können wir uns auch stellen. Wünschen wir uns nicht manchmal ein Wunder für eine Erweckung, ein Wunder in unserem Land, ein Wunder hier in der Gemeinde Borken? Das wäre doch etwas, was endlich die Menschen wachrüttelt und wach macht. Wir lesen in Johannes 2 dann ein bisschen weiter. Während des Passafestes hielt Jesus sich in Jerusalem auf. Ich glaube, das habe ich sogar, genau, auf der Folie. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte, und glaubten deshalb an ihn. Jawohl, wir brauchen Wunder. Wunder, die die Menschen verändern, die alle zum Glauben führen. Stimmt das? Wir lesen mal den Vers weiter, 24. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas von Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vorging. Jesus wusste, dass so ein Wunder mal ganz toll ist. Das erlebt man in dem Moment. Aber danach geht vielleicht alles wieder wie vorher weiter. Brauche ich wirklich ein Wunder? Ich habe mir da nochmal Lukas 17 angeguckt, die 10 Aussätzigen, auch eine ganz bekannte Geschichte. Was passiert da? 10 sind schwer krank, haben keine Aussicht mehr, am normalen Leben teilzunehmen, weil sie leprakrank, aussätzig sind. Alle 10 werden gesund und alle 10 fangen an, an Gott zu glauben. Nee, gar nicht. Brauchen wir Wein? Nein. Brauchen wir ein Wunder? Vielleicht auch nein. Was braucht diese Geschichte, damit Glauben wirklich entsteht? Das ist etwas ganz anderes. Lukas 17 ist das mit den Aussätzigen und Apostelgeschichte 2 fängt dann da an zu sagen, viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Und was kommt danach für ein Satz? Und die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag auf über 3000. Wir brauchen mehr Botschaft. Wir brauchen mehr Aussage, um zum Glauben zu kommen. Wir brauchen nicht mehr Wein in dieser Feier. Wir brauchen auch nicht das Wunder, was jetzt alle mal zum Staunen erlässt, sondern wir brauchen Botschaft, um wen es wirklich geht in unserem Leben. Und das ist das Faszinierende an dieser Geschichte, dass das hier miteinander so verwoben ist, man das vordergründig gar nicht sieht und aber merkt, es geht hier in der Geschichte der Hochzeit zu Kanaan nicht um dieses Wunder, mal eben Wein zu machen, sondern zu verstehen, wer ist Jesus? Wem begegnet hier die Mutter, die Jünger, die Gäste? Und der bekannte Text aus 1. Korinther 1 heißt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Also sprechen wir über das Kreuz, dann sagen viele, ja, ja, ihr mal. Oder Jesus ist da vielleicht gestorben. Nein, er ist da. Es ist eine Torheit denen, die das nicht glauben können. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es ist genau das, was wir für unser Leben brauchen. Wir brauchen kein Wein, wir brauchen kein Wunder. Wir brauchen die Kraft Gottes, die hier wirkt, die auch in diesem Fest dann wirkt. Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was bedeutet das? Er war ja auf diesem Fest und er fing jetzt an, sein göttliches Handeln zu tun, aber die Stunde, um die es dann wirklich geht, die ist noch nicht gekommen. Bei der Hochzeit zu Kanaan stillt er tatsächlich im Moment ein aktuelles Bedürfnis. Stillt er in dem Moment, was die Menschen da gerade brauchten oder vermeintlich brauchten, um gut weiterfeiern zu können. Aber wenn seine Stunde gekommen ist, dann, wann ist sie gekommen? Als er am Kreuz hing, auf Golgatha. Und als er 3 Tage später auferstanden ist. Aber an dem Kreuz, da kommen wir wieder an diese Geschichte, wo er mit seinen Jüngern oder mit einem Teil der Jüngern und seiner Mutter plötzlich wieder zusammen ist unterm Kreuz. Sich da auch erstmal um seine Mutter kümmert und sie mit dem Jünger zusammenbringt, damit seine Mutter versorgt ist. Also er stillt auch hier wieder ein akutes Bedürfnis. Aber viel größer und viel wichtiger ist eigentlich zu verstehen, dass er hier sich um die Rettung der Menschheit kümmert. Und da ist seine Stunde gekommen. Da ist das gekommen, auf das er dann schon bei der Hochzeit zu Kanaan hinweist. Es wird eine Stunde kommen, die dann alles tatsächlich verändert. Er hilft, die Not tatsächlich zu lindern, zu retten. Und nicht ein akutes Problem, sondern ein grundsätzliches. In Kanaan stillt Jesus dieses Bedürfnis. Und auf Golgatha stillt er dieses Bedürfnis zum Leben, den Wunsch des ewigen Lebens. Da wird eine ganz andere Dimension von diesem göttlichen Handeln und auch von der Begegnung mit Jesus deutlich. Weil Jesus, wenn er uns begegnet, hoffentlich immer mal akute Bedürfnisse stillt. Aber er will unser Leben in den Griff kriegen. Er will unser Heil, unser ewiges Leben gewinnen. Das ist das, worum es ihm hier geht. Und deswegen würde ich sagen, nicht die Wunder bringen das Heil, sondern die Wunden. Das, was an Golgatha passiert, das ist das, was eigentlich zählt. Und das, was wir hier so erleben und das, was wir uns in der Hochzeit zu Kana angucken, ist einfach ein Vorspiel von dieser Situation, wo Jesus tatsächlich Heil bringt. Heil für alle Menschen. Und die Wunden, das sind, was tatsächlich mich rettet, uns rettet und was die Menschen brauchen. Die Menschen hier in Borken, die Menschen jetzt, ihr hier im Gottesdienst, wir hier, wir brauchen immer wieder diese Wunden, die uns heil machen. Die Begegnungen verändern. Begegnungen führen uns weiter. Meine in Berlin damals nicht mehr sehr lange. Das hat nicht lange angehalten, die Begeisterung für Politik. Da gibt es wahrscheinlich andere, die sich davon begeistern ließen, lassen können. Aber Maria hat es auf jeden Fall verändert, weil Maria wusste, wer Jesus ist. Sie hat ja in dem Gespräch, nachdem Jesus dann so barsch reagiert hat, zu allen anderen gesagt, und egal, was er euch sagt, das tut einfach. Weil sie verstanden hat, dass er viel mehr kann als ein Wunder tun. Weil er viel mehr tun wird am Kreuz, als ein Wunder zu tun. Und deswegen ist das Spannende hier zu merken, dass die Veränderung eigentlich nur dabei geschieht, wenn wir verstehen, wer Jesus ist. Dass er Sohn Gottes ist. Und dass er für uns gestorben ist. Und dass sie deswegen allen anderen sagen kann, und egal was er euch sagt, tut das. Haben wir das mal auf unser Leben gemünzt? Vielleicht formuliert man das mal für sich selber. Jürgen, egal was Jesus dir sagt, mach das. Ich glaube, dass die meisten von uns nicht sagen würden, ich will mich dagegen stellen. Aber höre ich denn, kriege ich das mit, begegne ich Jesus? Ich hoffe ja, in stiller Zeit, in Gottesdiensten, in Veranstaltungen. Ich glaube, Gott kann uns an ganz vielfältiger Weise begegnen und abholen. Und ich glaube auch wirklich ganz deutlich zu uns reden. Wir sprechen manchmal vom schlechten Gewissen oder von so Ahnung, wo man sagt, ah, da müsstest du mal anrufen oder um das müsstest du dich mal kümmern. Ich glaube an ganz vielen Stellen, dass Jesus da zu uns redet. Und unsere Empfindungen und unsere alltäglichen Aufgaben steuert, wo wir genau wissen, wo sollen wir hingehen, wen sollen wir besuchen, wen sollen wir mal fragen, wie es ihm geht oder um wen sollen wir vielleicht gerade einladen zum Gottesdienst, zu irgendeiner Veranstaltung. Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo Jesus reden kann. Und hier war es natürlich bei der Hochzeit zu Kanaan, da war Jesus da. Und Maria konnte das den Menschen sagen, alle die, hier ist er. Und egal, was er sagt, macht das doch. Und schaut doch in das Buch. Wir könnten sagen, wir haben doch Wort Gottes hier. Egal, was da steht, tut es. Vielleicht nicht das Radikalste aus dem Alten Testament, aber die ganzen Sachen des Neuen Testamentes, die sind einfach umzusetzen. Die sind gar nicht zu diskutieren. Tut es einfach. Und von den Jüngern sehen wir hier, dass da steht, nur ein Satz am Ende, er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. So entsteht Glaube. Wir gestehen Jesus zu, dass er Sohn Gottes ist. Und so entsteht Glaube. So kann Glaube wachsen. Nicht durch Wunder. Vielleicht manchmal auch. Aber bei dem Blinden, den Jesus da heilt, sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Nicht ich jetzt mit meiner Tat, sondern weil du glaubst, habe ich dich gesund gemacht. Und ich glaube, das ist hier diese Begegnung, die wir hier haben mit der Hochzeit zu Kana, die fesselt uns von diesem Wunder, dass da Wasser zu Wein wird. Aber ich glaube, sie kann uns einmal fesseln, weil wir das erste Mal merken, hier ist Gott tatsächlich auf der Erde. Hier ist Gott durch Jesus in unserem Leben. Und das wünsche ich uns auch für unseren Alltag. Das wünsche ich euch als Gemeinde, dass ihr immer wieder Gott hier in eurer Gemeinde, in eurem eigenen Leben erlebt. Dass die Begegnung so ist, dass Jesus tatsächlich da ist. Und wir wissen, er redet, er agiert und er hat den göttlichen Plan und weiß, zu welcher Zeit was richtig und gut ist. Begegnungen verändern dich. Glaubst du das? Bist du offen dafür? Ich würde das einfach provokativ fragen. Würdest du alles machen, was Jesus dir sagt? Ich glaube, es ist eine ganz tolle Chance, sich dieser Person, diesem Jesus wieder neu anzuvertrauen. Und zu sagen, wenn der sowieso so etwas kann, und ich glaube, dass die Maria das wirklich geahnt hat, da passiert etwas Großes, etwas Wundersames. Dass mit dieser Haltung wir tatsächlich in unserem Leben große Schritte gehen können. Schritte, die uns begeistern zu Gott hin. Die uns deutlich machen, es geht nicht um einzelne tolle Sachen, die gelingen, sondern es geht um das göttliche Heil. Brauchst du Wein? Oder brauchst du Wunder? Oder brauchst du einfach die Botschaft vom Kreuz immer wieder neu im Leben, dass Jesus dein Herr ist, dein Retter? Ich glaube, dass das hier ganz deutlich wird an dieser Geschichte, worum es wirklich geht. Und ich wünsche uns, dass uns das gelingt, das ernst zu nehmen und uns auf die Begegnung mit Jesus jetzt neu einlassen und sagen, ich will ihm begegnen. Und wenn du das vielleicht noch gar nicht bisher gemacht hast und vielleicht heute das erste Mal hier bist oder schon mal drüber nachgedacht hast, vielleicht ist gerade heute die Chance zu sagen, jawohl, ich probiere das aus, ich will mit Jesus leben. Dann kann das heute passieren. Gott wartet auf uns, Jesus wartet auf uns und lädt uns ein, tatsächlich mit ihm zu feiern, mit ihm Wunder zu erleben. Aber vor allen Dingen, seine Botschaft zu hören, seine Worte zu hören, seine Heilung und Errettung am Kreuz zu spüren. Ich wünsche uns, dass das gelingt. Und ich glaube, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann ist es ganz passend dazu. Näher kommen wir in diesem Moment nicht an Jesu ran, indem wir schmecken, sehen und schmecken, so wie es dann formuliert wird, was Jesus für uns gemacht hat. Und das hat er jetzt und aktiv für dich und mich gemacht. Amen.